Windräder, die machen doch krank. Windräder töten Vögel und Windräder zerstören unsere Landschaften. Ja, und wenn die Windräder den ganzen Wind aufhalten, dann steht ja sowieso alles still, richtig? Ja, genau über diese Mythen sprechen wir heute, aber mal wissenschaftlich, faktenbasiert, ohne Ideologie und ohne zu große Emotionen. Also was ist denn dran am Infraschall der Windräder? Ist Windkraft wirklich so ineffizient, wie viele behaupten? Und warum wird gerade jetzt wieder massiv Stimmung gegen Windenergie gemacht? Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist Alles wird Strom, euer Lieblingspodcast zur Energiewende mit meinem Lieblingspartner Felix. Hi Felix.
Moinsen.
Ich bin Robin und heute sprechen wir über ein Thema, das in Deutschland sehr emotional diskutiert wird, als kaum ein anderes. Windkraft. Ja, kaum eine Technologie wird so stark bekämpft und gleichzeitig brauchen wir sie ganz dringend für die Energiewende. Mit dabei ist heute Dr. Stefan Holzheu. Hi Stefan.
Hallo.
Und wir wollen uns die größten Vorurteile mal genauer anschauen und prüfen, was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu, weil die sollte es ja wissen, oder? Und bevor es losgeht, starten wir mit unserem heutigen Sponsor und einem großen Dankeschön, dass er diesen Podcast unterstützt.
Ah, jetzt liegt da wieder das Elektroautokabel im Schmodder und die Hände sind dreckig, eklig. Gibt's da nicht eine bessere Lösung?
Die gibt es. Und zwar den EV Genius Ladekabelhalter. Dann ist das Kabel perfekt organisiert, wird nicht mehr dreckig, die Hände bleiben sauber.
Und das hier ist der EV Genius, wirklich genial entwickelt. Hier unten mit so flexiblen Schenkeln, sodass er wirklich an jedes Typ 2 Kabel passt. Und ist auch alles dabei zur Installation, also zwei unterschiedlich lange Schrauben, dann eben noch ein Imbusschlüssel, auch noch so eine schöne Schutzkappe. Und das ist wirklich genial entwickelt, gemeinsam mit Malte Fürstenberg, ein Erfinder und Entwickler, der sogar aktuell in der Höhle der Löwen, diese erfolgreiche Erfindersendung, einen richtig großen Deal mit Ralf Dümmel abgestaubt hat, mit seinem Flippy-Produkt, auch sehr genial. Also hier seid ihr wirklich in guten Händen und jetzt ist unser neuer Online-Shop endlich online, ja. Den haben wir fleißig im Hintergrund gebastelt und dann kommt der praktisch zu euch nach Hause geschickt, schon in wenigen Werktagen in dieser schönen Verpackung hier. Und mein kleiner Tipp, wenn ihr gleich 2 bestellt, dann ist der Versand sogar komplett kostenlos. Jetzt am besten hier den QR-Code abscannen oder den Link im Beschreibungstext checken. Und ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier bestellt wird. Vielen Dank für die Unterstützung.
Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist, Stefan Holzheu. Er hat quasi im Alleingang gefühlt das Bundeswirtschaftsministerium damals überzeugt via Twitter und hunderten E-Mails, dass sie einen Rechenfehler in ihren Berechnungen zum Infraschall haben, wenn ich das noch richtig weiß. Ich habe das über Twitter mitbekommen, mittlerweile bin ich da ja nicht mehr. Da hast du sehr, sehr viele Follower gehabt und hast immer wieder in die Wunde reingeritten, hast gesagt, Leute, ihr habt da falsche Zahlen, ihr habt euch um den Faktor 1000 verrechnet. Und immer auch die AfD oder andere Parteien, denen Windräder nicht gepasst haben, diese Zahlen wieder rausgeholt haben. Und vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen und wie du eigentlich ja zu einem Kämpfer für die Energiewende wurdest, weil das ist ja eigentlich nicht dein Steckenpferd, obwohl du auch in der Umwelt oder Umweltforschung unterwegs bist.
Ja gut, ich meine, das hat ja wirklich den Hintergrund, dass man bei Bayreuth einen Windpark abgelehnt hatte, das war noch 2020 und damals wurde von der Bürgerinitiative, die gegen diesen Windpark gekämpft hat, eben massiv das Thema Infraschall geritten, bis der Gemeinderat damals dann gesagt hat, okay, wir können ja die Gesundheit der Anwohner nicht gefährden und lehnen diesen Windpark ab. Und Es war wissenschaftlich schon immer klar, dass das komplett Unsinn ist, Infraschall, dass das einfach, diese Gesundheitsgefährdung einfach nicht existent ist. Und dann habe ich mir eben mal im Detail angeguckt, wie die Windkraftgegner argumentieren und welche Studien sie nutzen. Da ist mir aufgefallen, dass es da ständig immer die Studie von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gebracht wurde und die hatte überraschend hohe Schalldrücke. Und dann habe ich da einfach mal ein bisschen nachgebohrt und habe mal den Wissenschaftler angeschrieben und habe auch selber angefangen, Infraschall mal zu messen. Wir haben eine kleine Windenergieanlage bei uns an meinem Wohnort und ich habe dann auch ganz andere Pegel rausgekriegt, wie fast alle anderen Wissenschaftler auch, bloß die BGR war halt im Faktor 1000 bis 10.000 höher als alle anderen. Und dann habe ich gesagt, das kann doch Leute, das kann nicht sein, das ist die gleiche physikalische Größe. Nee, wir sind die führende Institution für Infraschall, das ist alles korrekt und so. Und dann, das kann nicht sein. Und naja, Es hat halt ein ganzes Jahr gedauert, bis dann endlich die BGR, die ja zum Wirtschaftsministerium gehört, dann wirklich bereit war, den Fehler einzugestehen. Also
was?
Ja, faktisch war es dann ein Rechenfehler von 4.000, also genau genommen 4.096 ist der Rechenfehler, also Energie wurde um Faktor 4.096 überschätzt. Ja.
Das ist eigentlich, Leute, also nur um das mal in Relation
war
zu
das
setzen.
Ein Versehen?
Genau, das ist eigentlich schon in sowas, dass das in der Wissenschaft passiert und dann auch in so eine Studie dann reinfindet, weil diese wurde zig, hundertfach, tausendfach downgeloadet und immer als Referenz rangenommen. Und der Infraschall an sich, der kann eigentlich, du hast es gerade gesagt, jetzt nicht so schlimm sein, weil wir sind den ganzen Tag Infraschall ausgesetzt. Vielleicht kannst du einfach mal in die erste Frage reinspringen. Was ist denn Infraschall eigentlich? Weil wir beide haben ja auch schon Videos drüber gemacht. Und warum soll das gefährlich sein oder wie könnte das gefährlich sein?
Ja, also Infraschall wird generell Schall, der eine Frequenz unter 20 Hertz, das heißt unter 20 Schwingungen pro Sekunde hat, wird allgemein als Infraschall bezeichnet. Jetzt ist es natürlich so, der Schall ändert jetzt nicht seine Eigenschaft grundlegend, nur weil er vorher 21 Hertz hat und nachher 19 Hertz hat. Also diese Grenze ist im Endeffekt rein willkürlich, die man da gewählt hat. Und man beobachtet eben das, dass die Hörschwelle beim Menschen immer weiter oben liegt. Das heißt, wir brauchen immer höhere Schallpegel, damit der Mensch irgendwie in der Lage ist, diesen tieffrequenten Schall wahrzunehmen. Aber das fängt natürlich schon viel früher an. Also selbst ein 20-Hertz-Ton, der ja noch zum Hörschall gezählt wird, der braucht also eine Million stärkere Schallpegel als ein 1000-Hertz-Ton. Also unser Ohr
ist
extrem.
Aber ganz kurz, nur um die Leute abzuholen, die können mit Frequenz und Ton und Wellen nicht viel anfangen. Du hast mal gesagt, das ist eigentlich nur eine Druckveränderung der Luft. Also eine Schwingung der Luft, des Druckes. So wie wenn du die Tür zumachst, dann hast du plötzlich auch eine Schallwelle oder eine Infraschallwelle, die auf dich zukommt. Du hast auch auf deinem YouTube-Kanal so kleine Tests immer mal wieder gemacht, wo du gezeigt hast, was für ein Infraschall eigentlich man abbekommt, wenn man die Tür zu oder aufmacht oder wenn man mit dem Auto fährt, ja, dann hat man irgendwie eine tausendfach höhere Infraschallbelastung auf einer zweistündigen Autofahrt, weil durch die Luft, die draußen an dem Auto rüttelt, durch die Fenster, die sich ein bisschen bewegen, ist der Infraschall einfach ein Vielfaches höher als der, den man hat, wenn man jetzt irgendwie 100 Meter an einem Windrad vorbeiläuft, jetzt als Beispiel, ne? Also das sind so die Größenverhältnisse. Also das eine, also der Infraschall von einem LKW, der neben dir rödelt oder wo du drin sitzt.
Das Drinsitzen ist schon relevant, ne?
Genau, also. Das ist einfach ein Tausendfaches von dem, was eigentlich jetzt so ein Windrad da hat. Also deswegen ist es schwierig zu sagen, okay, eine Druckveränderung der Luft ist jetzt wirklich für die Gesundheit des Körpers, also der Organe oder des Menschen, des Gehirns, nicht wirklich gegeben.
Ja, man muss ja immer überlegen, also die Wissenschaft sagt ja, wir brauchen einen Wirkmechanismus. Ja?
Mhm.
Also das heißt, wir müssen einen Wirkmechanismus, wenn es Infraschall gefährlich sein soll, dann muss man ja sagen, wie ist er denn gefährlich? Ja? Und das Erste, wie er gefährlich sein könnte, wäre, wenn wir ihn erstmal wahrnehmen. Und er aus irgendeinem Grund, natürlich kann Schall krank machen, aber dazu muss man ihn mindestens mal wahrnehmen. Also das heißt, man müsste ihn hören. Und es ist einfach so, dass das Ohr ist unser empfindlichstes Organ, auch für Infraschall das empfindlichste Organ. Wir haben keinen anderen Mechanismus. Wird zwar immer wieder behauptet von vielen Leuten, ja, man könnte den Infraschall nicht hören, aber spüren. Aber das ist Quatsch. Ne? Wir haben keinen, also unser Tastsinn ist viel unempfindlicher für Infraschall. Da muss ich schon Pegel ansetzen, wo auch das Ohr schon längst reagiert. Also das heißt, es gibt eigentlich diese Infraschall von Windenergieanlagen liegt weit unter der Wahrnehmungsschwelle. Das heißt, eine Wahrnehmung können wir zu 100% ausschließen. Ja, und dann einen anderen Wirkmechanismus gibt es nicht, außer die Wahrnehmung. Ja, also es gibt keine, ich meine, da gibt es eine Frau Bellut-Steck, die erzählt immer was von Ionenkanälen und da würden die Ionen verschoben. Aber das ist Unsinn. Ja, also ich meine, da würde ja im Auto würden die Ionenkanäle verrückt spielen, ja, wenn man dann 10.000-fach höhere Pegel ansetzt. Und wenn man das Heckfenster aufmacht, dann sind wir selbst bei 10.000-fach höheren Pegeln, ja. Und trotzdem passiert einfach nichts, ja.
Also dann ist das wie, wenn du bei einem schnellen Autofahren das Fenster noch aufmachst, verstärkst du das sozusagen. Das ist dann dieses
genau, und das ist dann Infraschall, den man auch hört, dieses ja. Das ist tatsächlich dann, aber den hört man und sonst merkt man auch davon nicht viel. Man merkt den nicht als eine Vibration im Körper oder sowas. Nee, das ist einfach nur dieses
Interessant. Dann ist ja eigentlich jede Bassrolle, jeder Bass im Auto auch so eine Quelle davon eigentlich, oder? Also wo die Druckänderung der Luft stattfindet. Weil so eine Bassrolle, da merke ich ja auch, wie die groß genug ist.
Da sind wir auf jeden Fall im niedrigfrequenten Bereich.
Da sind wir im tieffrequenten Bereich. Und da gibt es teilweise eine Resonanz, teilweise im Brustkorb. Das merkt man ja. Aber das ist schon deutlich über dem Infraschallfrequenz, wo man dann so eine Resonanz im Brustkorb hören kann, spüren kann. Aber das ist dann auch... Natürlich höre ich den Ton schon längst, ja. Also wenn ich eine Resonanz im Brustkorb spüre, dann bedeutet das, dass ich dann schon ordentliche Pegel habe, ja. Und da wird mein Ohr schon lang sagen, okay, da ist wohl ein Ton da.
Ich muss halt mal an diese Tuner-Autos denken, weißt du, wo du so Leute reinsetzt und dann machen die so und das ist dann Infraschall im millionenfachen Bereich, wo ich dann auch nicht weiß, ob das
auf jeden Fall mal
irgendwann
vermieten.
Auch an eine Grenze kommt, was nicht mehr ganz gesund ist, vor allen Dingen fürs Trommelfell wahrscheinlich. Aber super, also dann haben wir mit dem Thema.
Aber warte mal, eine Sache muss ich dazu noch mal sagen. Und zwar, das ist ja eine, also erstmal finde ich das ja ein richtiges Vorgehen. Ja? Wissenschaft muss ja nicht immer korrekt sein. Ja, ich habe da vorher gesagt, war das jetzt wirklich ein Fehler? Da kann man jetzt rumspekulieren. Es passieren Fehler. Ja, und das ist ja das Schöne an Wissenschaft, dass andere draufschauen, nachrechnen können, die Dinge werden korrigiert. Jetzt frage ich mich aber gerade, wenn die Gegner von der Windkraft diese Infraschall, schwieriges Wort, machen wir 10-mal hintereinander sagen, Infraschallstudie genommen haben als Argument gegen die Windkraft, die dann jetzt aber von dir ja korrigiert wurde und dann auch entsprechend vom Bundesamt korrigiert wurde, dann müssten ja die gleichen Leute sagen, ach so, okay, dann nehme ich jetzt die neue korrigierte Studie und muss mich dann revidieren und sagen, es gibt keinen Infraschall von den Windrädern. Ist das dann auch passiert?
Es war nach der Korrektur durch die BGR was tatsächlich besser geworden mit dem Thema. Ich meine, dann war natürlich auch der Ukraine-Krieg, wo dann auch viele in Deutschland gesagt haben, wir müssen die Windenergie ausbauen. Aber wir sehen jetzt halt in den letzten Monaten, also gerade im letzten Monaten kam das jetzt wieder verstärkt auf, das Thema. Ich meine, die AfD ist da ein Treiber. Die hat ja so ein Windkraftsymposium gemacht, wo sie auch dann diese Belutsch-Deck eingeladen haben. Und die hat halt wirklich einen Esoterik-Vortrag zur Infraschall gemacht und alles ohne Hand und Fuß, ja, alles wissenschaftlicher Unsinn. Aber offensichtlich verkauft sich diese Story. Ich meine, das Besondere an dem Infraschall ist halt immer, das war deswegen ein effektives Argument. Das können die Leute nicht hören. Die haben keine Chance, das selbst zu bewerten. Und viele Leute ohne physikalischen Hintergrund, denen kann man einreden, das macht krank. Ja, und wenn ich natürlich den Leuten einrede, es macht krank, dann finden sich auch Leute. Ich habe das mal selbst erlebt. Ich habe mal eine Windkraftgegnerin erlebt, die hat dann auf dem Symposium an der Uni Bayreuth, da ging es ganz sachlich über Windenergie und wie man noch mit 10H noch Windkraftanlagen bauen kann. Und das war ein guter Vortrag. Und irgendwann am Ende sind drei Leute aufgestanden und die eine hat so angefangen, über Infraschall zu zetern und hat gesagt, was wir denn uns einbilden und wir würden die Leute krank machen. Und irgendwann ist sie heulend rausgerannt. Das heißt, das war wirklich ein Thema, was sie emotional so extrem belastet hat. Ja? Und die hat sogar Windenergieanlagen in der Nähe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die nicht schläft, dass die wirklich schlecht schläft. Und jedes Geräusch, was sie irgendwo wahrnimmt, glaubt sie, das ist dieser gefährliche Infraschall, der sie jetzt krank macht.
Natürlich, man kann sich ja psychisch da auch viel einreden, ja.
Ja, ja.
Placebo etc.
Der Nocebo-Effekt ist halt, der ist nachgewiesen, auch wissenschaftlich. Da gab es ein ganz gutes Experiment auch mal. Haben also neuseeländische Wissenschaftler haben dazu ein Experiment gemacht und konnten wirklich sehr gut zeigen, dass mit der entsprechenden Desinformation wir wirklich Effekte produzieren können. Nur halt haben diese Effekte halt 0,0 mit dem tatsächlichen physikalischen Infraschall zu tun, sondern sind allein ein Effekt der Einbildung.
Worauf ich hinaus will nochmal, ich finde es halt schade, dass zum einen wird die Wissenschaft rangezogen, wenn es in die eigene Argumentation passt, wenn es aber nicht mehr in die eigene Vorstellung oder in die eigene Argumentation passt, dann wird die Wissenschaft wieder ein bisschen zur Seite geschoben und dann wird es wieder ein bisschen esoterisch. Und das finde ich so ein bisschen schade daran. Dann lass doch auch bei den Fakten bleiben. Und wenn vorher die Studie rangezogen wurde gegen die Windräder und die dann korrigiert wurde, dann sollte man doch auch die Größe haben zu sagen, naja gut, okay, dann lag man da vielleicht falsch. Gut, du sagst jetzt, ist es ein bisschen besser geworden. Manchen Menschen hat das vielleicht einfach nicht gepasst, dass da die Wissenschaft dann sozusagen sich selbst korrigiert und dann plötzlich zerfällt die ganze Argumentationskette. Aber das, da muss man immer ein bisschen aufpassen, das möchte ich noch auch vielleicht allen mit auf den Weg geben, die zuhören, zuschauen. Die meisten sind da, glaube ich, ganz gut unterwegs, aber man muss immer aufpassen, ne, dass man nicht immer nur die Studie ranzieht, die einem gerade in die Argumentation passt, sondern dass man natürlich die Wissenschaft als Ganzes ernst nimmt und sich nicht nur die Dinge rauspickt, weil sonst kann man alles verzerren und alles argumentieren, wie es einem gerade so ins Weltbild passt. Das ist ein großes Problem, das wir aktuell haben.
Ja, ja, das sieht man auch ganz extrem bei Windkraftgegnern. Die machen das immer so. Ne? Ich meine, es gibt Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Windkraft hat einen Einfluss auf das Mikroklima. Das ist auch unbestritten. Ja, aber dann werden die halt so sinnentstellend zitiert, ja, die Windkrafträder trocknen unsere Böden aus. Ja, aber das ist Unsinn. Ja, also das heißt, das kann man so nicht folgern. Ja? Oder man nimmt eine Studie, die eigentlich in der inneren Mongolei in China gemacht wurde, in einer semiariden Steppe und versucht diese Ergebnisse eins zu eins auf ein mitteleuropäisches Mittelgebirge zu übertragen, ja, wo überhaupt schon ganz andere Bedingungen sind. Was einfach nicht geht. Und selbst wenn man in die Studie mal reinguckt, die dann die Windkraftgegner ausführen, dann hätte man feststellen können, dass in dieser Studie drinsteht, ja, in humideren Gegenden haben die sowas nicht gefunden. Also die haben sogar in ihrer Studie drin, haben sie einen Verweis auf andere Studien, dass sie sagen, okay, also das scheint wohl eher so ein Effekt von dieser semiariden Steppe zu sein. Aber das ist typisch mit Windkraftgegnern, dass die immer nur genau so Cherry-Picking genau die Studie rausziehen, die ihnen passt und oft auch noch sinnentstellend dann zitieren.
Also der ein oder andere, der vielleicht schon bei YouTube unterwegs ist, der kennt ja auch den Herrn Ganteföhr. Der hat auch Windkraftvideos gemacht und hat so ganz verrückte Annahmen gemacht mit 50 Meter hohen Windrädern und dass dann gar nicht genug Wind in Bayern wehen würde. Und der hat sogar suggeriert in dem Video, dass der Wind alle gehen könnte. Also dass der Wind sozusagen irgendwann nicht mehr da ist, wenn wir zu viele Windräder bauen, weil er zu stark abgebremst wird. Wo wir jetzt gerade mal beim Cherry-Picking sind, vielleicht kannst du da, das hatte in den Fragen vorher gar nicht drin, das fällt mir jetzt gerade ein, kannst du da vielleicht nochmal einen Satz zu sagen? Weil es hat wirklich Leute in die Kommentare bei mir geschrieben, wo ich da mal drauf reagiert habe. Ja, ja, und irgendwann bleibt dann die Erdrotation, wird sich dann verlangsamen, wenn wir zu viele Windräder bauen, wo ich nur noch so dachte, Leute. Ach,
weil der Wind die Erde dreht.
Ja, genau, wow. Weil dachte ich, also Leute. Und auch der Ganteföhr sagte so, man entnimmt dem Wind ja Energie, das ist ja auch richtig, also man entnimmt dem Wind Energie auf der Fläche, wo der auftrifft auf dem Windrad, und wenn du ganz viele hintereinander stellst, dann hast du natürlich irgendwo ein Stück weit andere Energie. Und ich habe dann so gedacht, Leute, wir haben eine Sonne, die jeden Tag mit unendlich viel Energie dort neue Energie wieder drauf ballert auf den Planeten. Das heißt, da ist ein riesiger Dynamo, der das immer wieder ankurbelt, die ganze Energie, den Wind, die Sonne, die Energie, die da sozusagen auf die Erde prallt. Also sowas zu suggerieren in solchen Videos fand ich so absurd, aber die Leute haben das geglaubt. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal einen Satz sagen, Stefan.
Also gut, Ganteföhr ist ein ganz schwieriger Kandidat, ja. Also ich meine, er ist inzwischen seit ja komplett bei der Klimaleugnung angekommen, ja. Also deswegen... Er betreibt in meinen Augen komplett fossile Propaganda, ja, und das hat wirklich oft überhaupt keinen Hand und Fuß, was er da erzählt, ja. Mhm. Ich meine, es ist so, dass natürlich jeder Wind, der irgendwie weht, produziert einen Impulsübertrag auf die Erde runter. Ja, das heißt, jeder Wind wird irgendwo verbraucht. Egal, ob der Wind, ob das jetzt Windenergieanlagen sind, die so einen Teil der Energie dann aufnehmen, oder ob es halt einfach nur Bäume sind oder Berge, die da sind. Also das heißt, in so typischen, sagen wir mal, so einer Mittelgebirgslandschaft, da macht es eigentlich kaum einen Unterschied, ob ich eine Windenergieanlage aufstelle oder nicht, weil es gibt eh so viel Bodenrauigkeit, die dann eh dazu führt, dass ich immer relativ großen Impulsfluss nach unten habe. Wenn ich jetzt Offshore-Anlagen anschaue, dann ist es schon einen gewissen Effekt, aber das wissen ja die Leute auch, ja. Also, dass natürlich da eine gewisse Verschattung dann stattfindet und dass man da dann den Wind bremst, das ist bekannt. Aber das berücksichtigen natürlich die Leute, weil das ja auch wirtschaftlich relevant ist. Also das heißt, die schauen dann schon auch drauf und es gibt genügend Wissenschaftler, die sich damit professionell beschäftigen. Und da muss wirklich kein Herr Gante für kommen mit einer Milchmädchenrechnung und da denken,
er sagte so, der Wind, der von der Nordsee kommt und oben weht, der ist dann halt leer, wenn er in Bayern ankommt.
Ja.
Und ich habe so gedacht, was?
Nee, das ist
also
Quatsch,
so hat er getan und ich habe so gedacht, Leute, ja. Nee. Also, ich bin kein Physiker.
Nee. Ja, das ist schade, dass er ist ein Physikprofessor und das
ist dann wirklich
so gezielt halt sowas. Aber anscheinend hat er sich da komplett drauf eingelassen. Vermutlich, weiß nicht, wie er da Geld verdient damit.
Aber ist dann so ein bisschen wie zu erzählen, wenn wir alle zu viel Wasser trinken, ist irgendwann kein Wasser mehr auf der Erde. Oder irgendwie haben wir dann das Wasser leer getrunken. Das ist ja auch ein bisschen
ein
Kreislauf.
Ja, gut.
Genau.
Ich fand das so gerade witzig. Vielleicht können wir in die nächsten Fragen mal reinspringen und wir bitten dich so um so kurze, knackige Antworten, weil es gibt so viele Vorurteile. Was wir immer wieder sehen, und da sind aber auch viele sehr skeptisch, sind immer das Artensterben, Vogelsterben durch Windräder, wo wir dann immer Grafiken sehen, Windräder ganz bisschen und dann die Katzen und die Fensterscheiben dieser Welt. Wahnsinnig viel und auch der Verkehr. Vielleicht kannst du da nochmal so einen Satz zu sagen. Sind das wirklich solche Vogelschredderanlagen, wie oft behauptet wird? Ich war jetzt oft bei einer Windanlage, aber ich habe da nie irgendwo einen toten Vogel gesehen und habe immer gedacht, warum denn eigentlich nicht? So, wenn man es so wahrnimmt in der Öffentlichkeit, müssen hier ganz viele liegen.
Ja. Ja, das ist halt auch so eine Desinformation, die immer wieder gestreut wird. Natürlich kommt es ab und zu Vogelschlagopfer. Es wird dann immer wieder diskutiert, okay, wenn man das vergleicht mit den Katzen, ja, aber die Katzen fangen keine Rotmilane, ne? Also, und dann an Fensterscheiben verenden auch wenig Rotmilane. Aber selbst wenn man die sogenannten windkraftsensitiven Arten anschaut, wo der Rotmilan immer ganz vorne ist, stellt man fest, dass auch Windkraftanlagen trotzdem nur von maximal, ich glaube, 10% sind es eigentlich für tote Rotmilane verantwortlich sind und dass es viel andere, viel relevantere Ursachen gibt, zum Beispiel Verkehr, also Lkw-Verkehr, Zugverkehr oder auch Jagd auch oder auch der gezielte oder unbeabsichtigte Vergiftung durch Köder, der Giftköder teilweise ausgelegt, die dann eigentlich zum Beispiel Mäuse oder sowas oder Ratten oder sowas bekämpfen sollen, aber dann hat man halt, dann fressen die halt ganzes Aas und dann verenden die auch, also das heißt, es gibt viel relevantere Ursachen für Artensterben und mir ist auch wirklich auch keine Studie bekannt, die jetzt sagen würde, hier, da können wir nachweisen, dass die Windkraftanlagen ein wirklich extrem relevanter Faktor ist für eine, dass eine Art im Stand gefährdet ist. Also
ein Vogelschützer hat mir mal gesagt, Felix, das Verrückte ist, dass wir mehr Windanlagen dazugebaut haben in den letzten Jahrzehnten, aber jetzt in den letzten Jahren sich die Population zum Beispiel des Rotmilans erholt hat. Also, es sind jetzt mehr Rotmilane da als vorher, obwohl wir mehr Windräder gebaut haben. Also wenn das so ein krassen Effekt gehabt hätte, hätte man ja gedacht, okay, das wäre jetzt nach unten gegangen. Es kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber das ist jetzt nicht so, dass die Windräder dann die Vogelarten alle komplett gefährden, weil sie die zu stark dezimieren.
Ja, genau. Also man wundert sich immer, dass das immer nur bei Windenergieanlagen ist immer irgendwas ein Problem und dass da eben andere Ursachen, also Fensterscheibenverkehr, ja, das ist irgendwie
Landwirtschaft, Pestizide.
Landwirtschaft, also, ja, das wird
also
irgendwie.
So ein Kohlekraftwerk, wenn da ein Vogel mal drüber fliegt, dann hustet der bestimmt auch nicht nur einmal.
Ja.
Also keine Ahnung, aber also, da könnte ja viel Verschmutzung, viel Belastung auf allen Enden und Ecken und Ebenen. Da sind die Windräder jetzt nicht das Schlimmste. Das ist ja das Wichtige. Eher ganz unten.
Und ganz witzig fand ich ja auch eine Studie, die hat Vattenfall gemacht. Da haben sie so Kameras aufgestellt an Offshore war das und haben also Vogelbewegungen registriert, also ganz automatisch und haben die ausgewertet. Und es kam zu keinen einzigen Kollisionen mit dem Windrad. Ja, weil die Vögel sind ja
so schlau, darum herumzufliegen.
Eben, die Vögel sind gar nicht so doof, dass die auf die Idee kommen, hier mitten in ein Windrad zu fliegen. Die sehen, hier ist ein Hindernis, dann fliege ich halt außen rum.
Und die also, werden sogar teilweise angehalten, glaube ich, ne? Und,
ja, das gibt's auch, wobei das sehe ich tatsächlich für eher als kritisch an, weil das natürlich das erhöht immer die Kosten. Und man muss immer auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Wenn ich jetzt eine Million teure Technik einbaue für 4 Windräder, die erhöht ja die Kosten um 1 Million, ja, und muss gewartet werden und so weiter. Und wenn dann am Ende vielleicht 1-2 Rotmilane weniger getötet werden, weiß ich nicht, ob das angemessen ist. Also ich denke, manchmal wird das Problem massiv hochgechest und dass man dann sozusagen noch mit so einer Technik versucht, das ist eigentlich nicht, ich weiß nicht, ich glaube, ich halte es nicht für nicht zielführend. Ja.
Also, auch nur mal, um über die Dimensionen zu sprechen, was wir bei der Windkraft eigentlich haben. Die Windkraft hat in Deutschland im letzten Jahr 2025 etwas mehr als 30% des gesamten Stroms geliefert. Das ist gigantisch. Also von den 450 Terawattstunden 30%, 15% ungefähr die Photovoltaik, aber 30% günstiger Windstrom, nur dass man mal weiß, wie viel das eigentlich ist. Deswegen sind solche Aussagen von Frau Weidel, die Windkrafträder der Schande, dass wir die alle wieder abreißen, oder von Herrn Merz halt auch so irre, weil das ist eigentlich total die gute, saubere Technologie. Die Leute sagen ja, es ist immer alles so hässlich. Aber die Kohlekraftwerke haben wir ja auch nicht gebaut, weil die so schön waren, ne? Sondern eher, weil die uns billig Energie geliefert haben und jetzt merken wir, okay, das andere ist billiger, also bauen wir doch lieber das. Da müssen wir natürlich ein bisschen was opfern an der Fläche oder so, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, Landschaftsbild zerstören. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wir 30% Strom aus Wind haben und mittlerweile ist so, dass öfter auch Windräder stillstehen. Und wundern sich dann die Leute, ich fahre hier ständig hier über die A44 da hinten und da stehen dann immer die Windräder still bei uns oder auch Oldenburg, da die Ecken, wo viele Windräder sind. Kannst du vielleicht da nochmal was zu sagen? Oder auch zum Thema Dunkelflaute, was ja in Deutschland auch immer so ist. Da sagen die Leute ja auch immer, wir haben keine erneuerbaren Energien im Winter. Da würdest du wahrscheinlich auch sagen, nee, Leute, der Wind weht schon recht vielen im Winter in Deutschland.
Ja, also man sieht immer wieder mal, dass Windenergieanlagen stillstehen. Oft liegt es natürlich so, es kann natürlich sein, dass einfach zu wenig Wind ist. Das gibt es schon, ja. Mhm. Also insbesondere, ich bin ja im Süden unterwegs und im Süden ist es natürlich schon auch weniger Wind als im Norden. Also das sieht man auch, dass dann bei uns durchaus auch mal öfter die Windenergieanlagen stillstehen. Generell die technische Verfügbarkeit von so Windenergieanlagen liegt typischerweise 99% meistens, ja. Also das heißt, dass sie stillstehen, weil irgendwie ein Defekt vorliegt, ist relativ selten. Ja, also das heißt, das ist kein so Grund. Es kann natürlich inzwischen auch so vorkommen, dass eine Abriegelung stattfindet. Ja, das betrifft dann meistens dann einen ganzen Windpark, dann stehen wirklich alle still, ja, weil die selten, glaube ich, einzelne Anlagen abregeln können, sondern die können nur einen ganzen Windpark abregeln. Das kann vorkommen, dürfte aber im Moment trotzdem nicht so relevant sein. Also ich glaube, der Hauptgrund ist...
Wieso macht man das? Wieso regelt man den Windpark ab?
Ja, wir sind natürlich jetzt schon, also insbesondere mittags noch, wenn dann noch die Photovoltaik liefert, dann kann das schon sein, dass wirklich zu viel erneuerbaren Strom im Netz ist und dass man wirklich die Erzeugung drosseln muss. Und da ist es eben, weil wir ja die zum Beispiel Aufdach-PV-Anlagen haben, wir keine Möglichkeit zu regeln. Ja, dann sucht man sozusagen, was kann man regeln? Also welche Erzeugungsformen können wir in der Produktion reduzieren? Und da ist halt Windparks sind generell vom Netzbetreiber steuerbar. Das heißt, da kann man dann abregeln. Ja, oder auch große Photovoltaikanlagen, Freiflächen-Photovoltaikanlagen haben auch so eine Steuerbarkeit.
Also nicht, weil die zu schlecht sind und nicht zu wenig Wind weht, sondern weil die eigentlich zu viel Strom produzieren und wir gar nicht so viel brauchen. Also das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man denken würde.
Genau, ich meine, da ist natürlich jetzt schon auch jetzt, wir sind jetzt schon in einem Zustand der Energiewende, wo man sagen kann, also sagen wir 5 Jahre zurück, da kam das extrem selten vor, dass wir eigentlich zu viel Strom hatten. Ja, da hatten wir immer noch die Möglichkeit, einfach durch Runterfahren von Gaskraftwerken oder Kohlekraftwerken, konnten wir sozusagen den erneuerbaren Strom problemlos aufnehmen. Und jetzt gibt es aber tatsächlich Situationen, wo ich eigentlich nichts mehr runterfahren kann an Kohle oder Gas. Ja, gibt halt manche Kraftwerke müssen auch einfach laufen, weil sie halt zum Beispiel Wärme produzieren oder so. Und dann Das heißt, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir schon überlegen müssen, wie können wir den Strom besser nutzen. Und deswegen ist ja auch, sehen wir jetzt auch diesen Speicherboom. Also viele wollen ja gerne Speicher bauen. Und es wäre in meinen Augen auch absolut sinnvoll zu schauen, dass wir den Speicherausbau jetzt voranbringen. Weil wenn wir jetzt dann einen Batteriespeicher hätten, die, sagen wir mal, nur ein paar Stunden speichern können pro Tag. Ja, das wäre dann schon hilfreich, ja, weil die könnten dann auch dann die Energie, also sozusagen die PV und die Windenergie, dann eben zum Beispiel dann Ladenstunden bringen, wo oft viel Strom gebraucht wird.
Das heißt, statt die Windparks abzuschalten, könnte man lieber die Energie, die man gerade im Netz wirklich nicht gebrauchen kann, in die Speicher speichern und dann hat man da richtig schöne Energie drin für Zeiten, an denen der Wind nicht
weht. Genau, ich meine, damit kann ich natürlich keine Dunkelflaute überbrücken. Es gibt ja im Netz immer wieder dann die Diskussion, ja, aber für die Dunkelflaute 2 Wochen brauchen, reicht das ja nie. Dann werden irgendwelche Irrsinnsrechnungen aufgemacht, wie viel Batteriespeicher wir bauen müssten, was das kosten muss. Aber das ist ein typischer Strohmann, weil keiner, der ein bisschen Ahnung hat von einem Energiesystem, kommt auf die Idee, Dunkelflauten von einer Woche oder 2 Wochen mit Batteriespeichern zu überbrücken. Batteriespeicher sind für kurzzeitige Speicherung, das heißt, wir reden über Stunden typischerweise. Ja, aber da sind sie extrem effizient und insbesondere auch für die Photovoltaik ist das natürlich eine super Sache, weil im Sommer könnte man eigentlich relativ problemlos, relativ schnell in ein paar Jahren, könnte man komplett mit erneuerbaren Energien decken. Ja, weil dann ist eine Tagesproduktion Photovoltaik ist hoch und Nacht ist der Stromverbrauch ein wenig niedriger. Also das wäre gar nicht so, da bräuchte man gar nicht so viel Batteriespeicher.
Ja. Du hast, weil nicht alle Zuhörer immer uns alle zuhören und zuschauen, ich sage nochmal, du hast gerade Speicherboom gesagt. Wir haben in Deutschland so eine Spitzenlast von 70, 75 Gigawatt. In der Nacht ist es 36 Gigawatt an Leistung. Wir verbrauchen relativ viele Terawattstunden, also 1000 Gigawattstunden in eine Terawattstunde an Strom. Und bei den Speichern, da hast du gerade von Boom gesprochen, da sind 400 Gigawatt an Leistung bei den Netzbetreibern, warten dort auf Genehmigung. Und das sind so 600 bis 800 Gigawattstunden an Kapazität. Das ist wahrscheinlich auch viele Doppelanmeldungen, das wird nicht alles gebaut. Aber das ist mal so die Größenordnung. Da ist ein Vielfaches an Leistung an Speichern zur Anmeldung, als das, was Deutschland insgesamt überhaupt an Leistung bräuchte, um sich komplett zu versorgen. Also das ist das, was Stefan gerade meinte mit dem Boom von Speichern. Dass, wenn man das jetzt, sage ich mal, über die nächsten Jahre hinstellt, dann wären diese ganzen Abregelungen deutlich entschärft und man könnte einfach viel besser kurzfristige Flauten oder Spitzen sozusagen ausgleichen mit diesen Speichern, weil die auch mittlerweile so ultra billig geworden sind. Ich glaube, wir sind bei $65 pro Kilowattstunde angekommen im Megawattbereich im Container. Für die Leute, die jetzt schreiben, ja, Speicher sind viel zu teuer mit 1000 Euro pro Kilowattstunde. Nee, Leute, mittlerweile sind nicht die Erneuerbaren mehr. Sogar billiger mit Speichern als die fossilen in ihrem System. Also nur, dass man das hier nochmal so ein bisschen als Hintergrundinfos streuen kann. Jetzt einen großen Punkt, den habe ich immer in meinen Vorträgen drin, lieber Stefan, dass die Landschaft zerstört wird und durch die Windräder, es sind unglaubliche Flächen, die da verbraucht werden. Da habe ich vom Bundesnetzagentur, Statistischen Bundesamt mal so eine Grafik gehabt, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, das mal einzuzeichnen. Flächenverbrauch Deutschland, könnt ihr mal googeln. Und dann habe ich festgestellt, muss ich so lachen, habe dann so in meinen Vorträgen gesagt, wir machen jetzt mal ein Ratespiel, wo ist denn die Windkraft? Wie viel Fläche ist das denn? Und es ist wirklich irre wenig im Verhältnis zu Golfplätzen oder Weihnachtsbäumen, die wir in Deutschland haben. Und ich habe so gedacht, ich bin aus allen Wolken gefallen.
Unsere Golfplätze wegnehmen.
Genau, ich habe so gedacht, das kann doch nicht sein. Wir haben irgendwie 5-mal oder 4-mal mehr Golfplatzflächen in Deutschland als die Windkraftflächen, da wo die Windräder stehen. Und da sind sogar die Beiwege, also die Zuwege durch den Wald sind da mit dabei. Also dieser halbe Hektar oder dieser 0,8 Hektar, den so ein Windrad braucht, das braucht es halt. Also das müssen ein paar Bäume gefällt werden tatsächlich, wenn es im Wald steht und da muss auch ein Zuweg, aber das ist schon überschaubar. Wie hält sich das, dass das die Landwirtschaft zerstört und riesige Flächen wegnimmt? Wie kann sich das so halten, Stefan? Hast du da eine Vermutung? Oder ist das einfach nur, das ist hässlich?
Ja, Also erstens, oft wird ja dann falsch argumentiert und sagen, ja, wir brauchen 2% der Landesfläche für die Windenergie. Ja? Mhm. Und dann denken die Leute, was, 2% der Fläche? Das ist ja Riesenfläche, ja, wo kommen wir da hin? Ja? Dass von dieser Fläche, diese 2% Fläche natürlich nur ein ganz geringer Teil überbaut wird, das lassen solche Leute natürlich immer hinten runterfallen. Ja, also das heißt, man sagt immer, wenn ich eine Windvorrangfläche, man spricht da die Windvorranggebiet, das soll ungefähr 2% der Fläche Deutschlands ausmachen. Von diesen 2% ist es aber so, ein Quadratkilometer kann ich vielleicht 5 Windenergieanlagen draufstellen. Das heißt, dann brauche ich dann, selbst wenn es im Wald ist, im Wald braucht es immer ein bisschen mehr Fläche, weil da muss man natürlich dann die Kranstellfläche ja auch roden und man muss sie frei halten, weil man muss ja wieder mal was und man muss vielleicht ein bisschen mehr mit Zuwegungen arbeiten. Wenn es in landwirtschaftlichen Flächen sind, braucht man weniger Fläche, die dauerhaft vom Windenergieanlage beansprucht wird. Naja, jedenfalls von diesem 1 Quadratkilometer 5 Windenergieanlagen sind es vielleicht 4 Hektar. Ja, das heißt, von den 100 Hektar, die den Quadratkilometer ausmacht, brauche ich bloß 4% tatsächlich für Windenergie, wenn es schlimm geht. Oft wird es weniger sein, wenn man vielleicht mit 2% auskommt. Das heißt, es ist faktisch wirklich, Windenergie ist eigentlich unsere Flächen, also die erneuerbare Energienform, die am wenigsten Fläche beansprucht, ja. Aber ich weiß auch nicht, Wald wird immer so als heilig dargestellt und ich glaube, das ist halt einfach, das ist auch Propaganda, ja. Und das scheint wohl, die Menschen scheinen da immer auch sehr sensibel drauf zu reagieren, sobald ein Baum gefällt wird, ja, auch wenn es eine reine Fichtenplantage ist. Man fällt ja im Normalfall keinen naturnahen Wald, das wird ja oft gar nicht genehmigt, sondern es geht ja nur dann in Flächen, wo die vielleicht eh schon geschädigt sind durch Borkenkäfer. Ich meine, ich sage immer, bei uns im Frankenwald, da steht kaum noch ein Baum. Ja, also ist alles abgestorben.
Ja, das ist nämlich eine riesige Nummer, weil ich habe letztens war ich bei einer Windkraftfirma, habe da einen Vortrag gehalten, alles wird Strom, also unser Podcast habe ich mal in einen Vortrag reingepackt und habe da sehr witzige Anekdoten aus Social Media sozusagen auseinandergepflückt. Und dann sagte der Windkraftbetreiber, der war witzigerweise Landwirt vorher in seinem Leben vorher und Forstwirt, ja. Und der sagte so, Felix, der Wald, den wir in Deutschland haben, das ist so ein Drittel der Landesfläche Deutschlands, ist ungefähr Wald, das ist relativ viel. Da ist aber 30% von tot, 30% geht es überhaupt nicht gut und 30%, 25% ist eigentlich noch ganz okay. So, das ist die Relation, ne? Also 30% von dem, was man im Wald da ist, ist sowieso nicht mehr gut, ja, und 30% geht schlecht. Das heißt, 60% ist schon davon ein bisschen Fläche zu nehmen, meinte er, das würde jeder Baum, ja, den Wald erhalten möchte, also die Natur selbst, würde sagen, komm, da würde ich gern was von opfern, weil der Waldbestand insgesamt durch den Klimawandel dramatisch strapaziert wird.
Ja, es ist ja oft auch für Waldbesitzer durchaus interessant, weil sie haben natürlich dann Pachteinnahmen und es ist auch so, dass ich, wenn ich eine Windenergieanlage, die Fläche, die Windenergieanlage beansprucht, die muss ja auch wieder ausgeglichen werden. Das heißt, sie müssen eigentlich die Fläche woanders dann, ein bisschen landwirtschaftliche Fläche kaufen, müssen dort wieder Wald bauen, also Wald pflanzen. Mhm. Also von daher ist es eigentlich gar kein Verlust. Und jetzt, ich arbeite in der Ökologie und Umweltforschung und es ist ja auch durchaus spannend, also da es entstehen da neue Lebensräume, also im Wald. Ja, also Fichtenplantage ist im Prinzip fast kein Lebensraum für Tiere und Pflanzen, weil da kommt fast nichts durch. Ja, und plötzlich habe ich dann eine Lichtung im Wald und das heißt, das liefert schon auch ein neuer Lebensraum, wo auch durchaus höhere Biodiversität herrscht, als jetzt, sagen wir mal, in einem reinen Fichtenwald, wo es vorher war. Also von daher ist das oft ökologisch betrachtet gar nicht mehr so ein Drama, sondern das ist sozusagen jetzt eine Diversifizierung und man sieht dann was. Also, aber es wird gerne eben komplett emotional diskutiert und ja, schade eigentlich.
Ich finde es ja auch total verständlich und es ist eigentlich auch erstmal total schön, dass sich die Menschen natürlich für die Umwelt, für die Tiere etc. einsetzen. Also da ist ja, das ist ja alles genau richtig. Der Punkt ist nur, wenn du mit deiner Aktion genau das Gegenteil bewirkst, dann finde ich das immer so dramatisch, ja? Wo ich immer denke so, hey, eigentlich hast du doch das Herz am richtigen Fleck und du willst doch eigentlich genau das Richtige, was wir ja auch wollen. Wir wollen natürlich gerne unser Klima schützen, die Erde lebenswert erhalten, ja? die Tiere sozusagen schützen, ja? Die Umwelt, das wollen wir alle. Und das finde ich dann mal besonders tragisch, wenn du dann durch deine Aktion genau das Gegenteil bewirkst und es damit noch schlimmer und noch kaputter machst. Und das, da hilft wirklich nochmal, sich ein bisschen mehr mit den Themen zu beschäftigen, mit den Fakten auseinanderzusetzen. Und nicht nur, Emotionen sind wichtig, aber bei solchen Sachen muss man auch die Emotionen mal kurz ein bisschen zurückdrängen. Fällt mir auch manchmal schwer, ich bin auch ein sehr emotionaler Typ. Aber man kann sich nicht alles mit Emotionen zurechtrücken.
Dann muss man auch mal aber sagen. Würdest du sagen, dass Volker Quaschning hat mal gesagt, die Vögel würden Windkrafträder bauen, weil sonst würden sie aussterben. Würdest du sagen, wenn man sagt, Bäume würden wahrscheinlich auch Windkrafträder bauen, weil sonst sind sie vielleicht in 100 Jahren gar nicht mehr da, wenn es zu heiß wird?
Also wenn jetzt die Bäume eine Entscheidung treffen dürften, würden sie vermutlich sagen, wir müssen den Klimawandel komplett unbedingt aufhalten und das funktioniert, da werden wir ohne die Windkraft, weil wir wenig Chancen haben. Also deswegen, wenn die sozusagen so eine Entscheidung treffen würden, würden die schon sagen, ja, ich kann nicht weglaufen, als Baum kann ich nicht weglaufen. Also von daher, bin an dem Standort und ich bin eigentlich als Baum, hänge ich davon ab, dass das Klima ungefähr so bleibt, wie es ist. Ja, weil darauf bin ich angepasst und deswegen, ja.
Würden Bäume Windräder bauen.
Wahrscheinlich
würden sie das tun.
Ja. Würden sie sagen, ist in Ordnung. Ich opfer mich dafür, damit meine Kollegen sozusagen noch eine Chance haben.
Für die Gemeinschaft.
Ja.
Du hast das vorhin gesagt mit Dunkelflaute. In Deutschland ist ja das geologisch oder geografische Phänomen, dass wir im Sommer relativ viel Sonne haben und im Winter relativ viel Wind. Also wenn man das übereinander legt, dann sieht man, Mensch, also so 80% des Jahres funktioniert es ziemlich gut mit Wind und Sonne. Kannst du da nochmal was zu sagen? Also ist das in anderen Ländern oder anderen geografischen Regionen anders als hier? Also dann sind wir auch darauf angewiesen, diese Kraft des Windes unbedingt mitzunutzen, oder?
Ja, also das ist sicher, also das weiß ich gar nicht so genau, aber also es ist in anderen Ländern sicherlich anders. Ne? Ich meine, die halt weniger diese Sommer-Winter-Wechsel haben, die werden auch das nicht haben, ne? Dass dann der Wind sich groß ändert. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass die ertragreichsten Monate sind im Winter. Und deswegen ist die Windenergie auch ganz wichtig, weil sie halt eben dort im Winter, und da werden wir ja auch in Zukunft nochmal ein bisschen höheren Strombedarf haben als im Sommer, weil wir eben natürlich auch sinnvollerweise mit Wärmepumpen heizen sollten. Und deswegen brauchen wir die Windenergie, die Erzeugung im Winter. Ja, weil die Photovoltaik kann da nicht viel liefern. Und im Sommer ist tatsächlich weniger Wind, weil wir oft Hochdruckgebiete haben. Und die Hochdruckgebiete bedeuten halt immer, dass dann wenig Wind weht. Ja, aber da kann ja die Photovoltaik hervorragend liefern, wenn wir diese Hochdruckgebiete haben. Also, und das dann noch mit Batteriespeichern lässt sich halt im Sommer relativ gut überbrücken, weil man eigentlich da bloß in die Nacht überbrücken muss, ja. Die Windenergie hat schon auch ihre Schwankungen, auch im Winter. Also die liefert mal 40, 50 Gigawatt, kam ja schon vor im Winter und dann waren es halt doch bloß noch 10 Gigawatt, ja. Das weiß man auch. Im Winter sind bloß dann die Lücken teilweise länger, sprechen wir halt nicht was von einer Nacht. Kann auch mal vorkommen, aber tendenziell sind es dann doch ein paar Tage, die Zyklen sind da etwas länger. Und das wird nur nicht mit Batteriespeichern alleine gehen. Also die können das ein bisschen glätten, aber wir werden schon auch da noch irgendeinen chemischen Speicher brauchen. Und also deswegen ist immer diese Diskussion, Dunkelflaute, ja, die gibt's und damit müssen wir leben und auf das müssen wir einplanen. Aber das bedeutet nicht, dass wir das mit Batteriespeichern überbrücken wollen, sondern da werden wir irgendwann mal Gaskraftwerke vielleicht mit Wasserstoff haben, die das dann schaffen, die aber dann möglichst wenig laufen müssen. Also das muss wirklich, wenn die 500 Stunden, Vollaststunden im Jahr haben, ist das vielleicht schon das, was das Maximum sein sollte, weil sonst wird es teuer.
Ja. Die Leute sagen immer, wir können das nicht vom Zufall abhängig machen, die Stromversorgung in Deutschland. Und ich denke dann immer so, Leute, du hast das auch mal in unserem ersten Interview mal gesagt, das kann man sehr, sehr gut prognostizieren, wie stark der Wind weht und wann die Sonne scheint. Also in der Sonne, bei der Sonne ist es ziemlich regelmäßig, also immer jeden Tag sozusagen. Nur für die Zuschauer, die es wieder in die Kommentare schreiben, ja, aber nachts scheint die Sonne nicht. Und beim Wind auch, also da wissen wir schon irgendwie Tage vorher, was denn für ein Wind bei uns ankommt, oder?
Genau, also so eine Dunkelflaute, die kommt jetzt nicht plötzlich sozusagen von einer Minute auf die nächste, ja, sondern das ist etwas, das sieht man im Wetterbericht schon Tage vorher, kann sagen, okay, es kommt eine Situation, wo wir relativ wenig Winderzeugung haben werden und gleichzeitig auch wenig PV-Erzeugung haben werden. Und dann muss ich mich darauf einstellen. Und dann muss man natürlich das funktioniert ja bisher auch. Also ich meine, bisher, klar, aber wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten wollen, werden wir dann schon auch andere Erzeugungsformen wieder zubauen müssen. Also das heißt, deswegen Gaskraftwerkausbau werden wir wahrscheinlich schon brauchen.
Aber das ist ja verrückt. Du sagst gerade, man kann mehrere Tage im Vorhinein wissen, was passiert. Also die meisten Leute machen doch die Tür auf und dann...
Kann man das jemand bei den Lottozahlen mal bitte... An. Oder rechtzeitig schicken.
Die Lottozahlen sind da schwieriger, muss man sagen. Ja? Aber Wetter ist jetzt noch nicht kein so ganz komplett zufälliger Prozess, sondern das ist halt ein physikalisches Ereignis, was halt sich an physikalische Gesetzmäßigkeiten hält. Und deswegen kann man Wetter schon relativ gut voraussagen.
Ich war wirklich beeindruckt, dass es gibt ja über 500 Wetterstationen in Deutschland mittlerweile, die wirklich extrem gut, weil die ja international vernetzt sind, im europäischen Kontext, genau wissen, wann, wo, wie stark der Wind weht. Also die wissen nicht genau, wo die Regenwolke abtropft, das ist ein bisschen schwieriger, aber wie viel Wind wo weht, in welchen Regionen, in welchem Tal sogar. Also da war ich völlig baff, also total verrückt. Und er sagte, eigentlich könnte man diese Vorranggebiete Wind auch noch so optimieren, dass man sagt, in bestimmten Regionen weht zu bestimmten Zeiten mal mehr, mal weniger Wind, dass sich sozusagen das auch noch gegenseitig ergänzt. Das, sogar das kann man über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte der Daten, kann man sozusagen da Rückschlüsse ziehen, wo es schlau wäre, noch ein bisschen mehr Windräder hinzubauen, weil sich das sozusagen von den Regionen dann so ein bisschen, also da war ich total baff, dass das so geht, so gut.
Ja, das Spannende ist zum Beispiel, wenn man sich also ganz Süddeutschland, also ganz weit im Süden anschaut, Windparks, die da, sagen wir, Allgäu-Region zum Beispiel operieren, da stellt man fest, dass die etwas asynchron sind zu der Gesamtwinderzeugung und dass die deswegen auch oft höhere Preise realisieren können, weil sie sozusagen dann produzieren, wenn eigentlich die große Erzeugung liegt ja vor allem noch immer im Norden, aber die sind oft eher dann zu Zeiten sozusagen aktiv, wenn dann der Norden nicht so viel liefert und dann haben wir tendenziell für diese Windparks auch höhere Preise. Also.
Du sagst gerade Preise. Viele schreiben in unsere Kommentare, Windkraft macht die Preise teuer, Strompreise teuer. Kannst du vielleicht dazu nochmal einen Satz sagen, weil das ist schon recht günstig eigentlich. Es ist so das Drumherum, was die Preise wohl eher teuer macht, oder?
Naja, ich meine mal, als die EEG-Umlage natürlich noch von den Stromnutzern bezahlt wurde, das war ja zuerst noch, also gab es ja die EEG-Umlage, da hat natürlich die erneuerbare Energienausbau hat den Strom etwas teurer gemacht. Ja, wir hatten ja am Ende, glaube ich, 6 Cent pro Kilowattstunde EEG-Umlage. Mhm. Inzwischen ist die EEG-Umlage, wird ja aus dem Klimatransformationsfonds bezahlt, vom Staat. Und es ist immer die Differenz von sozusagen der Vergütung, die irgendeine Erzeugungsform, für die ausgemacht wurde und was die Erzeugungsform dann tatsächlich am Markt erwirtschaften kann. Und die Differenz wird ausgezahlt. Und da ist aber die Windkraft inzwischen, muss man sagen, eigentlich, die ist eine von unseren günstigsten Erzeugungsformen, die wir haben. Also insbesondere Windkraft an Land, das sprechen wir eigentlich, die Ausschreibungen so 7 Cent, je nachdem, was für ein Windstandort sind, kann es mal mehr sein oder auch weniger. 7 Cent, 6 Cent, sowas ist möglich bei Windenergie an Land. Und inzwischen ist es auch so, wenn man sich bloß die Strompreise angeguckt hat, die lagen trotzdem oft so jetzt schon auch bei 8 Cent, 9 Cent. Das heißt, die Windenergie hat komplett ohne Subventionen gearbeitet, den letzten Monat vermutlich, ja, die letzten paar Monate. Und dass die Preise so hoch liegen, das liegt, normalerweise bietet die Windenergie eigentlich schon für 0 Cent an. Ja, also weil sie hat ja eigentlich keine Grenzkosten. Das heißt, wenn irgendwie Wind weht, versuche ich den Strom loszuwerden und versuche dann eben 0 Cent anzubieten. Aber die trotzdem, also auch wir hatten 50 Gigawatt Windenergie teilweise oder 40 Gigawatt und trotzdem waren die Strompreise so, die Börsenstrompreise bei so 8 Cent oder sowas. Ja. Das scheint einfach im Moment, reicht die Windenergie noch nicht aus, das zu drücken, erst wenn die das schafft, noch weiter zu drücken. Und dann sind wir aber in dem Dilemma, wenn natürlich dann der Preis weiter sinkt, dann ist der Preis nicht so viel wert, dann muss natürlich wieder das EEG-Konto wieder herhalten. Ja? Also es ist ein bisschen komplex. Ja? Also eigentlich für den Verbraucher wäre es im Moment gut, wenn wir mehr Windenergie hätten. Dann würde der Börsenstrompreis sinken. Und das ist natürlich, der Börsenstrompreis findet sich irgendwann in der Stromrechnung wieder. Das ist nicht das einzige Bestandteil, sondern kommen da nicht Netzentgelte noch drauf, kommen Umlagen, Steuern drauf und so weiter. Aber der ist schon auch ein relevanter Teil. Und wenn der jetzt sozusagen für den Verbraucher wäre es interessant zu sagen, okay, wir schauen, dass wir schnell mehr ausbauen, dann würden wir öfter Situationen haben, wo der Börsenstrompreis niedrig ist und würden dann auch günstigere Strompreise sehen für die Kunden.
Hm? Ich hab letztens auch gelesen, dass, wo du jetzt gerade gesagt hast, Windkraft ohne Subventionen, dass ganz viele Projekte teilweise komplett ohne EEG gebaut werden. Also da sagt eine große Firma, ich habe Strombedarf und dann sagt ein Investor, gut, pass auf, ich baue da einen Windpark bei dir in die Nähe, wir ziehen da ein Kabel rüber und ich verkaufe dir den Strom für Summe X. Dann haben die nichts zu tun mit dem EEG, sondern der verkauft eben das alles direkt. Und da ist eine unglaubliche Nachfrage entstanden, weil Windkraft mittlerweile so billig ist. Kannst du da vielleicht auch nochmal was zu sagen? Weil bei PV-Anlagen weiß ich, dass auch ein Riesenteil der PV-Anlagen mittlerweile ohne EEG gebaut werden. Also gar nichts mehr mit dem Strommarkt an sich so da zu tun haben. Auch so über so, wie nennt man es, Peer-to-Peer oder so Purchase Agreements, ne, sowas.
Ja, ich meine, wenn ich den Strom natürlich direkt nutzen kann, dann umgehe ich im Endeffekt die ganzen Abgaben und Steuern. Ne? Also das heißt, das ist natürlich interessant. Ne? Ich meine, deswegen ist ja auch die Eigenstromphotovoltaikanlage interessant. Für welche, die aber das nicht machen können, also das ist schon eine Sondersituation. Für welche, die das nicht machen können, ist das EEG natürlich trotzdem noch schon sehr wichtig, weil man eben eine Sicherheit hat für 20 Jahre. Und wenn man diese Sicherheit hat, bedeutet das auch, dann bekommt man günstigere Kredite, weil man dann eben, keiner kann genau sagen, wie die Strompreise in 20 Jahren sein werden. Ja, es kann sein, dass wir im Prinzip, dass in einem Windpark, wenn es im Moment so weiterläuft wie jetzt mit den Strompreisen, werden Windenergieanlagen so gut wie keine Subventionen bekommen, weil die einfach ihre Strompreise einfach erwirtschaften. Ja, weil die einfach der erwirtschaftete Strompreis liegt über dem, was als anzulegender Wert angesetzt war. Und das heißt, dann gibt es überhaupt keine Marktprämie mehr.
Aber du hast es jetzt gerade angesprochen, EEG. Jetzt musst du aber nochmal einen Satz sagen zu Verreiche und dem Netzpaket, weil das ist ja genau das, was eigentlich der Windkraft dann den Stecker ziehen kann. Du hast gerade gesagt, Investitionen holt es dann wieder rein mit der Sicherheit durchs EEG. Genau das möchte ja Verreiche stoppen. Also dass Windparks an den Netzentgelten beteiligt werden, Baukostenzuschüsse, Einspeisevorrang von erneuerbaren Energien soll abgeschafft werden. Also sprich, der Netzbetreiber kann sagen, oh nö, den lassen wir hier gar nicht ans Netz, den Windpark, habe ich gar keine Lust drauf. Kannst du vielleicht dazu dann nochmal ein, zwei Sätze sagen? Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant.
Ja, also man muss ja immer gucken, ich bin kein Fan von dem, was Frau Reiche da macht, ja. Also ich hatte auch letztens einen ganz guten Artikel vom Christoph Maurer gelesen, der hat halt gesagt, ja, die Frage ist halt wirklich, ob das volkswirtschaftlichen Vorteil bringt. Weil in dem Moment, wo wir dann sozusagen einige Sachen wie EEG oder auch den Einspeisevorrang kappen, bedeutet es, dass die Windprojekte teurer werden. Das heißt, wenn wir was machen wollen, dann müssen wir dann auch irgendwann doch auch höhere Kosten irgendwie tragen. Ja? Und dann kann es sein, dass der sozusagen die Einsparung, die man jetzt im Bereich Redispatch oder irgendwie hätte, dass die gar nicht mehr, also dass die sozusagen von den höheren Kosten, die dann neue Windprojekte hätten, einfach wieder komplett aufgefressen werden und dass am Ende sogar ein volkswirtschaftlicher Nachteil rauskommt. Also das heißt, es ist sehr komplex, dieses ganze Thema. Also grundsätzlich ganz falsch, darüber nachzudenken, wo ich einen Windpark mache, wie ist die Netzsituation dort, also ist an sich schon sinnvoll. Ja, wir müssen ja, ich sage immer, eigentlich müsste das in unser aller Interesse sein, dass der EEG-Ausbau, erneuerbaren Energienausbau möglichst schnell geht, ja, dass wir da schnell vorankommen und dass er aber auch günstig ist, dass wir das, also, weil, wenn ich wenig Kosten habe, dann kann ich auch schneller ausbauen, ne? Von daher ist es schon sinnvoll, über die Netzsituation nachzudenken, aber so wie die Vorschläge im Moment auf den Tisch legen, halte ich das nicht für zielführend. Also das wird im Endeffekt, scheint es darauf hinauszugehen, dass man dann im Endeffekt den Windkraftausbau mehr oder weniger wieder runterbringt. Und das ist eigentlich schade, weil das ist wirklich die einzige in erneuerbare Energienform, wo wir auch noch wirklich deutsche Firmen am Start haben, die da auch noch volkswirtschaftlich auch Wertschöpfung schaffen, wo Arbeitsplätze da sind. Ja, und da, also das ist ja bei Windkraft wirklich noch gut. Ja, also da sind wir noch vernünftig aufgestellt, ja, auch nicht mehr ganz so gut wie vor vielleicht 10 Jahren, aber immerhin noch relativ, gibt es da welche, die da aktiv sind und es wäre wirklich schade und ich weiß nicht, ob die das dann überleben würden, wenn wir wieder da so einen Crash machen, ja, also das.
Ja, die Nordex, so eine Firma, ne, die sind ja da gut dabei, die Aktien sind gerade durch die Decke geschossen, weil sie irgendeinen Auftrag gekriegt haben, solche Firmen, die profitieren dann natürlich davon, von guten Rahmenbedingungen. Wir werden nochmal ein extra Video über das Netzpaket machen, liebe Leute, und was das für Auswirkungen hat. Ich habe das auf meinem Kanal jetzt auch schon, dass das nächste Woche, dass da ein Video online geht, wo ich das Netzpaket von Frau Reiche erkläre und die Nachteile aufzeige, was diese mit sich bringen, nämlich die Verunsicherung von Investoren würde dazu führen, dass wahrscheinlich in großen Teilen große Anlagen und auch Batterien leider, das ist eigentlich das, was wir brauchen, unter die Räder kommen. Also, dass sogar Batterien Netzentgelte zahlen fürs Ein- und Ausspeisen, Baukostenzuschüsse bezahlen müssen. Also, das ist wirklich ein richtig krasses Thema. Deswegen jetzt, genau jetzt ein Abo dalassen, wenn ihr das nicht schon getan habt.
Und ich kann euch an der Stelle noch sagen, hört euch, schaut euch unbedingt ergänzend noch eine Folge. Es lohnt sich sowieso, jede Folge von Alles mit Strom anzuhören, anzuschauen. Aber ist mir gerade eingefallen mit Robert Wasser, richtig, zum Thema Biogasanlagen und wie sie auch als Speicher genutzt werden können. Super spannend.
Für also die Dunkelflaute auch, ne?
Da sind wir nämlich beim Thema, ne? Stefan hat es ja auch erwähnt, wir können natürlich nicht alles nur mit Batteriespeichern lösen, aber da finde ich gerade diese Biogasspeicher, wenn ich es jetzt mal ganz plump so nenne, total genial. Also hört euch, schaut euch das auch unbedingt an. Ja? Da haben wir viele spannende Themen.
Genau, wir haben ja vorhin so über Flächenverbrauch gesprochen, was das für ein Potenzial hat. Wir haben in Deutschland ungefähr um und bei so 30.000 bis 32.000 Windkraftanlagen. Da sind ganz viele alte dabei. Die haben irgendwie ein halbes Megawatt, die haben ein Megawatt. Jetzt gibt es auch ein sogenanntes Repowering. Ja? Da stellt man an die gleiche Stelle neues Windrad und das hat dann nicht ein Megawatt, sondern 6 oder 7 oder so. Das ist irre, was in 20 Jahren sozusagen für einen Fortschritt da passiert ist. Das heißt, man müsste auch die Anzahl der Windräder wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig groß machen, weil wenn man ein neues hinstellt, könnte man irgendwie 3 oder 5 alte abreißen. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Wo sind wir da im Moment? Ich habe jetzt gelesen, in China gibt es ein 16 Megawatt Windrad für Offshore, was sie jetzt vorgestellt haben. Wo wird es denn da noch hingehen? Ist das sinnvoll? Und wie viele Windräder bräuchten wir denn eigentlich in Deutschland? Oder ist das so eine Verspargelung der Landschaft für immer und überall?
Ja, ich glaube, die meisten Schätzungen gehen eigentlich davon aus, dass sich die Anzahl gar nicht mehr groß erhöht, dass wir auch irgendwo bei den 30.000 vielleicht landen. Also ich meine, man geht ja davon aus, wenn man jetzt mal die Vorranggebiete, wird ja die 2% der Landesfläche wird ja als Vorranggebiet, weiß nicht, vorgeschlagen und sind im Moment auch noch im Gesetz drin. Ja, und wenn man da das rechnet und sagt, okay, das sind ungefähr rund 7.000 Quadratkilometer, wenn man dann sagt, pro Quadratkilometer kann ich vielleicht 5 Windenergieanlagen bauen, dann wäre ich bei 35.000. Und ich glaube, das ist schon auch eine Zahl, die belastbar ist. Und ja, das ist schon cool, wie die jetzt, ich meine, was ich an aktuellen Projekten immer sehe, dann wird meistens über 6 Megawatt Anlagen geredet, also onshore. Ne?
Wahnsinn.
Also da wird sicherlich noch ein bisschen was gehen, aber ich meine, es ist ja schon faszinierend, wie die Logistik dann ausschaut. Ich meine, das wird, im Endeffekt wird das gemacht, die Türme sind dann 170 Meter hoch, ne? Das ermöglicht dann auch eben auch in so einem eher windschwachen Gebiet wie Bayern auch dann doch in Regionen vorzudringen, in Lufthöhen vorzudringen, wo doch auch ordentlicher Wind noch weht.
Da hat der Söder gerade eine Weißwurst ausgespuckt vor
Stadt. Ja, genau.
Das hat er gehört.
Also man muss eigentlich nur hoch genug gehen. Ne? Der Ganteföhr hat das mal ganz geschickt gemacht mit 50 Meter Höhe. Da ist nicht genug Wind in Bayern. Dann haben alle gesagt, Mensch, da ist nicht genug Wind in Bayern. Da habe ich gesagt, Leute, die Dinger sind 150 Meter hoch, nicht 50 Meter hoch. Da haben die mich zerrissen in den Kommentaren, weil ich dem Ganteföhr da widersprochen habe.
Ja, der Ganteföhr hat ja ziemlich aggressive Zuhörerschaft. Das ist immer schwierig. Er hat auch mal ein Video zum Ganteföhr gemacht. Ich glaube, ich habe die Kommentare irgendwann nicht mehr gelesen, was das sich drunter tummelt. Also es ist schwierig, ja. Also,
aber
ja.
Interessant finde ich ja, viele haben ja so dieses Schreckensbild auch im Kopf, wenn diese Windräder-Schreckengespenst aufgemacht wird. Da wird jetzt die ganzen Landschaften werden zugepflastert mit Windrädern. So. Aber das finde ich ja auch schon mal super interessant, dass man sagt, hey, wir sind jetzt bei 30.000, es werden höchstens 35.000 wahrscheinlich. Also das finde ich jetzt auch mal richtig genial, dass wir das nochmal rausgearbeitet haben, weil ich glaube auch viele, die sich damit beschäftigen, wissen das auch nicht so genau. Also ich hatte das jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ich hätte schon gedacht, klar, vielleicht werden das mal doppelt oder dreimal so viele wie jetzt, aber es werden gar nicht arg viel mehr. Ganz im Gegenteil, durch Repowering stärkere Windkraftanlagen, klar, werden es vielleicht sogar ein paar weniger, die werden dann halt vielleicht ein bisschen größer. Ob das nun gefällt, weiß man natürlich nicht, aber genau. Aber das finde ich interessant. Ja, da kann man darüber diskutieren. Aber auf jeden Fall kann man sagen, es wird jetzt nicht ein Vielfaches und Zehnfaches von Windrädern und alle Landschaften werden voll mit Windrädern. Ich glaube, das ist ja auch so ein Schrecken.
Es sei denn, du machst E-Fuels, dann schon.
Wenn
du alles auf E-Fuels umstellen willst, dann musst du
300.000
Windräder bauen.
Soll ich doch jetzt in unsere Ölheizung verheizen, aber ich habe sie leider schon rausgeschmissen.
Ja. Ach, Mist, da hast du aber jetzt also
die billigen E-Fuels.
Nicht gut zugehört, Stefan.
Weil du hast das eben gesagt, die Dinger werden dann logistischer Aufwand, weil der größte Knackpunkt, den wir jetzt immer auch wieder unter unseren Kommentaren lesen, ja, diese Windkrafträder kann man nicht recyceln, die werden dann verbuddelt. Wo ich so denke, nee, Leute, also ich weiß nicht, woher dann diese Bilder auch kommen. Ich glaube, irgendwo in Tschechien oder in Polen gab es das tatsächlich mal, dass die auf irgendein Feld gelegt haben und dann wussten sie nicht, wohin damit und haben einfach da ein großes Loch gegraben für jedes Ding und da reingesetzt. Aber ich habe so gedacht, ja, das ist nicht der Use Case. Vielleicht kannst du zum Recycling nochmal was sagen.
Machen wir das nicht mit dem Atommüll den verbuddeln? Aber gut, das
ist ja genau. Eine
Geschichte.
Ins Meer.
Ja, ja. Ja, ich meine, wir sind ja noch zum Glück ein Rechtsstaat in Deutschland und da gibt es eine klare rechtliche Grundlage, was passieren muss, wenn eine Windenergieanlage zurückgebaut wird. Und das heißt einfach ganz klar, die Windenergieanlage muss komplett zurückgebaut werden und alles, was, und es muss natürlich, muss ich dann schauen, was passiert mit den Baustoffen, die da drin sind. Und der größte Teil lässt sich natürlich relativ gut recyceln. Also wir haben einen Großteil der Masse macht natürlich Beton aus und Stahl und Kupfer. Also das sind sozusagen nacheinander die wichtigsten Größen, die in dem Windrad drinstecken. Und die sind problemlos zu recyceln. Und das wird natürlich auch recycelt. Ich meine, der Beton geht in den Straßenbau zum Beispiel als Untergrund. Es wird dann im Prinzip zu Schotter verarbeitet auch. Und dann der Stahl lohnt sich natürlich zu recyceln. Ne? Das kommt halt dann in die Stahlwerke und wird neuer Stahl draus gemacht. Und Kupfer ist sowieso ziemlich teuer. Das wird keiner wegschmeißen. Ne? Und wo halt natürlich immer die Diskussion drum gemacht wird, ist natürlich die Windkraftflügel. Ja, die Flügel sind aus einem Verbundmaterial. Das ist schwierig zu trennen. Gibt es schon erste Ansätze, es gibt schon auch welche, die das schaffen, das wieder aufzulösen und wieder zu recyceln, also stoffliches Recycling dazu betreiben. Bisher ist der Standardweg, muss man ehrlich sein, die werden kleingemahlen und werden als Brennstoff zum Beispiel in der Zementindustrie verwendet. Das heißt, dann kommt es einfach da rein, setzt zumindest einen Teil, also fossilen Brennstoff, ne? Wobei im Endeffekt, das ist auch fossile Materialien, die da drin stecken.
Aber Plastik wird sowieso zu, glaube ich, 80-90% verbrannt.
Genau, aber das ist alles natürlich keine Sonderstellung der Windenergie, weil wir haben ja natürlich auch die gleichen Materialien, haben wir auch, wenn wir eine Yacht bauen, wenn wir eine ICE bauen, die werden genauso, die haben das gleiche Thema. Alle haben das Thema. Ja, also auch im Automobilbereich gibt es diese Stoffe und die müssen wir auch recyceln oder eben thermisch verwerten. Ja,
Batterien,
also
das heißt, arbeiten die viel daran, auf Monomaterial umzustellen, damit das nachher wirklich geschreddert werden kann und wieder neu benutzt werden kann. Aber das ist eine große Kraftanstrengung. Da habe ich mir auch schon viel angeguckt in der Automobilindustrie, aber das dauert halt einfach. Aber das muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen. Natürlich ist nicht immer alles perfekt, zum Beispiel auch in der Windkraft. Natürlich gibt es da noch Herausforderungen, Probleme, auch teilweise Dinge, die die Umwelt verschmutzen. Die Frage ist ja nur, was ist unsere Alternative und ist die Alternative besser? Dann nehmen wir die Alternative und wenn die Alternative schlechter ist, dann sind wir ja schon auf dem besten Weg und das ist ja die Vorgehensweise, ne? Und nicht, weil das ist ja auch immer so ein guter Punkt zu sagen, naja, ich finde eine Sache, die ist aber nicht grün an dieser ganzen Geschichte und deswegen ist das alles schlecht. Ja, aber somit kann man ja wirklich jedes Ding schlecht reden.
Eine Sache habe ich sogar noch, weil ich habe es vergessen, bei den Fragen dazu zu schreiben, aber das habe ich letztens, hat mir jemand gesagt, da ist giftiges Gas drin. Dann habe ich überlegt, habe ich dann gedacht, was denn für ein giftiges Gas? Genau, und dann hat er gesagt, ja, SF6 ist giftiges Gas. Und habe ich das gegoogelt, das ist ein paar Jahre her, ne? Und dachte ich, giftig ist das überhaupt nicht. Das ist überall in Umspannwerken drin mit mehreren Tonnen. Das wird benutzt, dass wenn da Kurzschlüsse entstehen in so einem Umspannwerk, dass der Funke nicht überspringen kann, sage ich mal, dass da nichts passieren kann. Da sind in so einem Umspannwerk irgendwie ein paar Tonnen Gas. Das ist ein sehr schweres Gas und hat ein 3000 oder 30.000-fach höheren CO2-Treibhauseffekt, weil es so stabil ist. Das kannst du wie so ein Messer durch die Butter schneiden, so dick ist dieses Gas, ja. Und dann sagte der, das ist giftig. Und dann habe ich recherchiert. Und in so einer Windturbine sind auch irgendwie in den neuen fast gar nicht mehr, aber 3 Kilo sind da drin. Und das wird normalerweise auch recycelt oder wieder rausgeholt, wenn die Windkraftanlage, weil es kommt normalerweise nicht nach draußen. Aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil wenn wir das jetzt nicht machen würden, dann hätten wir das weg und dann würde hundertprozentig werden die Leute das dann in die Kommentare schreiben. Ja, aber das Gas, das SF6, das ist das Riesenproblem, so wie jetzt mit allen anderen, wo wir schon aufgeräumt haben. Sag doch dazu nochmal was.
Das ist immer ganz lustig. Ich war mal beim Bayerischen Rundfunk, da durften Hörer Fragen stellen und da kam auch die SF6-Frage und da hat sie gesagt, ja, die sind doch in den Turmen drin. Also in den Turmen, die sind komplett mit dem SF6-Gas gefüllt. Dachte immer, nee, die in den Turm ist das Ding nicht drin. Also es ist in sozusagen...
Hatte zu viel von dem Gas eher in ihrem Turm oben
es
drin.
Es ist eben, man muss, es ist ja Mittelspannungsanlagen, das heißt, man muss dann die Möglichkeit haben, die komplette Windenergieanlage vom Mittelspannungsnetz zu trennen. Und dazu braucht man solche Netztrennschalter und weil man ja da Spannungen von 20 Kilovolt hat, ist in diesen Schaltern, die dazu verwendet werden, ist so ein spezielles Gas drin und das ist eben Schwefelhexafluorid, was dann sozusagen verhindern soll, wenn man dann diesen Schalter aufmacht, dass dann ein Funken überspringt, ja, weil das ist schlecht für den Schalter, dann kann man ihn nicht mehr lang verwenden. Und der ist natürlich in diesem Schalter drin und im Normalfall bleibt der auch da drin, weil der soll ja auch da drin bleiben, weil sonst... verliert er seine Funktion. Also das heißt, der ist auch, wenn ich die Anlage abbaue, ist im Normalfall das Gas da immer noch drin und dann muss es natürlich, haue ich natürlich nicht den Schalter kaputt, sondern den muss ich ausbauen und den muss ich natürlich zum Recycling bringen, damit die das Gas absaugen können und dann ist da auch überhaupt keine Emission. Aber selbst wenn das emittiert würde, wenn ein Unfall ist und dieser Schalter geht kaputt, ja, dann hätten wir natürlich diese 3 Kilogramm in der Atmosphäre und würden dann zum Treibhauseffekt beitragen. Aber das ist ein Witz im Vergleich zu dem, weil wir sprechen eine normale Windenergieanlage, moderne Windenergieanlage, wenn ich die sozusagen sage, die CO2-Einsparung dadurch, dass sie fossile Erzeugung verdrängt, da sprechen wir um Faktor 1000 pro Jahr höher als diese Emissionen, die durch sozusagen FS6 theoretisch passieren könnten und faktisch eigentlich im Normalfall nie passieren. Ja. Also es ist auch eine Story, die einfach völlig, völlig unsinnig hochgechest wurde, ja, die wiederum eigentlich überhaupt keine Grundlage hat.
Ja.
Also aber wenn jetzt bei euch auch geil. Der Funke übergesprungen ist, sorry für diese Überleitungsvorlage, die musste ich natürlich aufgreifen, dann abonniert doch am besten diesen Kanal. Alles wird Strom. Und je nachdem, wo ihr uns jetzt gesehen oder gehört habt, uns gibt es auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcast, irgendwie was RTL Plus, Deezer und sonst noch ein paar anderen Podcast-Plattformen. Also ihr könnt euch da eure Lieblingsplattform aussuchen und uns da hören oder auf YouTube auch sehen. Auf Spotify kann man uns jetzt auch sehen neuerdings. Die haben jetzt Video und Apple Podcast hat auch angekündigt, dass sie Videos in Zukunft machen. Da wird es uns in Zukunft auch in Videoform geben. Also ihr kommt um unsere hübschen Gesichter nicht drumherum. Und
ich muss
auch denn hier die drei Bärtigen vom Windrad, ja, also das ist auch nicht schlecht.
Ich muss auch noch einem Zuschauer, also weil ihr habt bei YouTube ganz viele tolle Kommentare geschrieben und da war auch immer mal wieder dann der Kommentar, ey, diese ganzen Sachen, über die ihr da redet, das müsst ihr einblenden, diese ganzen Grafiken, zum Beispiel vom Fraunhofer Institut, von den Energy Charts. Und da muss ich euch leider enttäuschen, Leute, wir haben einen Hörer-Podcast, also der Fokus ist auf Audio. Wenn wir jetzt alle Grafiken einblenden würden und euch zeigen, dann haben die Leute, die uns nur zuhören, ein echtes Problem. Deswegen wissen wir noch nicht so genau, wie wir das Problem lösen können, aber danke für das Feedback. Wenn ihr sagt, macht es trotzdem, hören ist auch schön, aber ihr könnt auch trotzdem die Sachen einblenden, dann würde es natürlich deutlich aufwendiger, aber wir können hier die Bildschirme teilen und das gleiche mit aufzeichnen, können wir natürlich machen, wenn wir das machen sollen. Schreibt uns das auch mal gerne in die Kommentare. Und für diejenigen, die jetzt immer nur gesehen haben und die Grafik nicht gesehen haben, weil wir sie nicht eingeblendet haben, sorry Leute, weil Podcast ist eigentlich mit den Ohren.
Genau,
haben wir uns so gedacht am Anfang natürlich. In unserer naiven Art.
Ja, wirklich. Also
jetzt wird es überall Bild.
Aber wer weiß, wenn jetzt auf allen Plattformen dann doch irgendwann Video möglich ist, bei Spotify und Apple Podcast immer noch in die Richtung gehen. Und das ist schon unsere Haupthörerschaft, muss man sagen. Ne? Spotify, Apple Podcast und YouTube. Wer weiß, vielleicht machen wir in Zukunft auch mal ein paar mehr Einblendungen. Wir entwickeln uns hier natürlich auch weiter. Das dürft ihr nicht verpassen. Und vor allem möchte ich mich jetzt ganz ausführlich bei Stefan Holzheul bedanken. Vielen lieben Dank, dass du uns wirklich so... dass du so ruhig geblieben bist, trotz der vielen Dinge, die du wahrscheinlich schon eine Millionenfach erklären musstest, ganz ruhig und sachlich und toll erklärt und faktenbasiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe da auch den einen oder anderen Experten bei mir in der Umgebung, der erzählt manchmal auch was von diesen Mythen, leitet ihm doch einfach mal diesen Podcast weiter. Wir machen da auch noch mal ein paar kleine Shorts draus, damit das in kleinen Häppchen auch noch gut verdaut werden kann. Auch mal zwischendurch an der Bushaltestelle oder auf der Toilette. Nein, da würdet ihr uns sonst natürlich niemals hören oder sehen. Ja, doch, da, den einen habe ich jetzt gerade erwischt. Ah, dich habe ich. So, also jetzt ist, glaube ich, genug erzählt. Danke nochmal, Stefan. Vielen, vielen Dank.
Schaut auch bei Stefan auf den Kanälen vorbei. Du bist bei YouTube, bei Twitter aktiv. Twitter weiß ich gar nicht mehr, ob noch, weil da bin ich nicht mehr, aber YouTube auf jeden Fall, machst immer ganz coole Sachen. Ja.
Es tut immer noch weh. Ja, oder immer wieder weh. So, ihr Lieben, jetzt verlassen wir euren Gehörgang und wenn ihr uns so sehr vermisst, dass ihr noch mehr von uns haben wollt, es gibt ganz viele Episoden online. Also, danke dir, lieber Felix, danke Stefan, euch einen wundervollen Tag, macht's gut und bleibt gesund. Bis bald.
Ciao, ciao. Unsere längste Folge, glaube ich.
Ich glaube auch.
Ciao.
Jetzt ziehst du das noch mal in die Länge. Tschüss.
Ja, extra. Ciao.